du das zählst, ist die Aufnahme gestartet. Du kannst sozusagen live einmal durchzählen.
Ja, mach weiter.
Genau. Und währenddessen begrüße ich hier alle zur Millerton Redax Nummer 41. Moin, moin. Hier ist euer Podcast für puren Optimismus, den wir versprühen werden. Egal wie beschissen die Tabellensituation des FC St. Pauli ist. Ich bin Tim und freue mich, hier mit zwei wundervollen Menschen zusammen zu sein in der digitalen Welt. Und das die eine Person, das ist Nina. Hallo Nina.
Hallo. Ich weiß jetzt nicht, wie optimistisch ich bin, ehrlich gesagt.
Ich weiß das durchaus, dass ihr beide euch schwer tut mit Optimismus. Deswegen sehe ich das als meine Mission an, euch beide davon zu überzeugen, dass alles gut wird.
Mike,
wie geht's dir?
Tim, danke, dass du fragst. Mir geht es ganz hervorragend. Ich sitze hier, es ist Montag. Wir haben in den letzten 12 Tagen ungefähr 33 Artikel veröffentlicht.
33? Hast du nachgezählt jetzt?
Habe ich nachgezählt. Ich trinke einen Kaffee aus dem Einmal mit Profis arbeiten Becher, den mir Verena vom Clubheim-Kollektiv geschenkt hat. Der schmeckt besonders gut. Und ja, natürlich wird alles gut. Dafür sind wir ja da.
So sieht es nämlich aus. Ja. Was nicht ganz so gut war, war das Auswärtsspiel des FC St. Pauli in Augsburg. Und ich sage einmal vorher, viele haben mich gefragt, ich wurde wirklich angesprochen, weil wir nach dem Derby keinen Podcast veröffentlicht haben und auch nach dem Leipzig-Spiel nicht. Ich sage es, wie es ist, nach dem Derby, wir hatten einfach keinen Bock. Wir hatten einfach keinen Bock, um uns über diese Scheiße zu unterhalten, was sowohl, also naja, auf dem Platz, das war sportlich, war das ja äußerst schmerzhaft. Wir waren quasi noch festgefroren, wir konnten nicht aufzeichnen, weil wir physisch den Aufnahmebutton nicht drücken konnten, weil es so scheiße kalt war und auf dem Platz auch leider wenig Erwärmendes stattgefunden hat. Und nach dem Leipzig-Spiel, da war uns zwar wärmer, weil das Spiel auch besser war, aber wir hatten keine Zeit, das zu machen. Englische Woche, ihr wisst, wie das ist. Huch, der FC St. Pauli spielt ja morgen schon. Oh, oh, was mache ich denn da? Da könnt ihr euch sicher sein, während ihr gerade merkt, oh, der FC St. Pauli spielt ja morgen oder übermorgen, sind wir schon lange dabei, uns damit zu beschäftigen, was wir denn dazu, wie und wann schreiben. Und deswegen hat Mike auch schon die schöne Zahl 33 genannt. Wir schreiben nämlich momentan ganz schön viel. So, jetzt habe ich ganz schön viel gesprochen und uns erstmal sozusagen erklärt, warum alle so lange warten mussten auf die 41. Jetzt sind wir fertig und jetzt kommen wir zu Augsburg. Nina, du bist in Augsburg gewesen. War das dein erstes Mal in Augsburg? Nee, du warst letztes Jahr schon da.
Mein zweites Mal. Um mal hier so versuchen, positiv zu bleiben, Augsburg hat leckeres Catering.
Ist es so? Was gibt's da?
Käsespätzle zum Beispiel. Und Krebs und Pommes und Currywurst, vegan und nicht vegan. Das war schon ganz nett. Was soll ich sonst sagen? Es war das
und der Rest. Und dann war da noch Fußball.
Ja. Ne. Ich habe gerade die Zusammenfassung geguckt. Ich bin schon wieder sauer.
Weil der Schiedsrichter uns einen Elfmeter geschenkt hat.
Ja, nee, also nicht, der Schiri ist mir diesmal wirklich egal, aber Alter, Mann, warum können wir keine scheiß Tore schießen? Mann, es ist wirklich extrem, ich bin so frustriert, ich kann nicht mehr. Sorry.
Wir wollten Optimismus verbreiten, Nina?
Das funktioniert nicht heute, es tut mir leid. Ich bin wirklich,
nee. Kommen wir erstmal nochmal zum Spiel, zum Trip an sich. Das Stadion für Leute, die noch nie in Augsburg waren, ist das befürchtete 0815 Fußballstadion eines mittelmäßig besuchten Profifußballclubs?
Ja, also von außen sieht das irgendwie wirklich, also ich weiß nicht, drum um das Stadion rum sind so 5 Möbelhäuser, eine große, weiß ich nicht, irgendwie Landwirtschaft und das war's. Und das Stadion an sich sieht irgendwie aus wie ein komisches Vogelnest und hat einfach grün leuchtende Stäbe und der Gästeblock ist ein bisschen komisch gebaut, aber es ist okay. Sehr steil und sehr rutschige Treppen.
Oha. Mhm.
Das war ein bisschen gefährlich.
Vor allem, wenn man Käsespätzle verteilt aus Versehen auf dem Boden, die sind dann ja wahrscheinlich auch rutschig.
Ja. Muss man aufpassen. Keine Ahnung. Stimmung, würde ich sagen, war auch ganz, ganz okay. Jetzt auch nicht schlecht. Aber weiß ich nicht. Also vor allem am Anfang, wenn man in Führung geht, so, dann ist sie auch gut und dann macht das auch Spaß. Aber wenn du dann schlechten Fußball hast auf dem Platz, dann geht das halt auch auf die Stimmung, ne? Und ja, entsprechend frustriert ist dann der gesamte Gästeblock.
Ich habe in den sozialen Medien wurde mir mir wurde zugetragen ein Battle in den sozialen Medien über darüber, wer denn lauter gesungen hätte, der Heim- oder der Gästebereich. Und objektive Stimmen, wenn es die denn da gibt, sagen, es war der Gästebereich, der auf jeden Fall den Heimbereich um Längen vorausgewiesen hat.
Also den Heimbereich habe ich jetzt nicht so richtig wahrgenommen, außer vielleicht am Ende und beim Torjubel so.
Ich kann dir sagen, es gibt Leute, die waren wahrscheinlich im Heimbereich, die sehen das ganz anders, ganz, ganz, ja, ganz anders.
Mein Gott. Also die haben ja auch eine Choreo gemacht und so, das, die war auch irgendwie ganz, ganz schick mit so Luftballons. Sieht man auch nicht, also ist ja auch nicht mehr so häufig. Keine Ahnung. War ganz nett. Aber ja. Ich weiß nicht, Augsburg ist nicht so besonders, finde ich. Naja.
Dem stimme ich zu, ohne selbst im Stadion schon mal gewesen zu sein. Mike, hast du schon mal die Käsespätzle in Augsburg gegessen?
Ich habe jetzt gerade echt lange überlegt, ob dem so ist, aber ich war auch erst einmal da, nämlich letzte Saison. Und ich glaube nicht, aber ich weiß auf jeden Fall noch.
Wie kann dir das denn passieren? Du bist doch überhaupt kein Kostverächter normalerweise.
Auch in hast du mich jetzt fett genannt?
Nein. Hallo?
Also ich glaube auch, wenn ich die da gegessen hätte, dann würde ich das ja wissen. Ne? Mhm. Also von daher würde ich sagen, nein. Ich weiß aber auch noch, dass der Weg dahin mit dieser Straßenbahn und dann dieser Weg über die Brücke und so, das klingt alles so nach Weltstadt München. Da muss man Städte am Arsch der Welt bauen, weil irgendwo sonst kein Platz ist. Und das hätte ich jetzt von Augsburg so nicht erwartet. Also das war schon für den Klang, den der Name Augsburg mit sich bringt, sehr weit draußen.
Ah ja, okay.
Formuliere es mal so.
Schön formuliert. Ich hätte dich sonst gefragt, wie die Käsespätzle denn im Vergleich zum Nudeltopf in Aue abschneiden. Aber das verschieben wir mal.
Genau. Bis wir wieder gegen Aue spielen, ja.
Okay. Bis wir wieder. Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Selbst egal, da müssten wir uns schon. Die haben sich ja gerade von ihrem Trainer getrennt. Ja, DFB-Pokal. Oh ja, Freude.
Als Titelverteidiger.
Von Aue wieder zurück auf den Platz nach Augsburg. Der FC St. Pauli ist ganz gut ins Spiel gestartet. Sage ich jetzt einfach mal, in unserem Namen sozusagen ist gut ins Spiel gestartet. Er hat echt gute Chancen gehabt. Und dann gab es einen Elfmeter. Marius Wolf hatte Manos Saiakas getroffen im Strafraum. Und Mike, du darfst die Szene auch mal beschreiben.
Es ist ja sehr lustig, dass ich jetzt mal eine Schiedsrichterentscheidung nicht gegen den FC St. Pauli, sondern für den FC St. Pauli quasi rechtfertigen muss. Also rechtfertigen natürlich nie, weil jeder für uns ist natürlich immer korrekt. Aber tatsächlich ist es so, dass Wolf den Ball sehr, sehr, sehr deutlich spielt aus dem Strafraum heraus und dann sein Bein in der normalen Bewegung grätschenderweise weiter Saiakas trifft. Und da scheiden sich jetzt die Geister. Die einen sagen, das ist die normale Bewegung. Und die anderen sagen, nee, er zieht den Fuß ja nochmal so Millimeter hoch oder streckt das Bein ein bisschen mehr durch. Und das war zumindest die Begründung von Alex Feuerherd, dann der von Sky angerufen wurde und der gesagt hat, deswegen ist das Elfmeter. Und das wird auch das sein, was das Sascha Stegemann wahrgenommen hat. Und die Diskussion ist jetzt natürlich, muss der VAR da eingreifen? Und wenn ich die FC St. Pauli-Brille ablege, dann sage ich, auf jeden Fall, das tut mir leid, für mich ist das kein Elfmeter.
Und warum ist das kein Elfmeter, wenn da doch Saiakas klar getroffen wird?
Weil erst der Ball gespielt wird und der Treffer danach in der normalen Bewegung ist. Also natürlich, wenn ich, das ist ja immer so, dass alle Leute schreien, Ball gespielt. Ich darf aber dann natürlich nicht den Ball spielen und dann mit der gleichen Bewegung den anderen den Kehlkopf zerstören zum Beispiel. Also Ball gespielt ist
das Übliche, nicht, was halt passiert jeden Sonntag auf dem Amateurplatz.
Normal.
Ja, absolut. Also Ball gespielt ist nicht immer die Ausrede. Es kann schon sein, dass ich erst den Ball spiele und danach aber ein so brutales Foul mit der vielleicht auch gleichen Bewegung mache. wo ich einfach die Verletzung des Gegners in Kauf nehme und dann ist das trotzdem ein Foulspiel. Das sehe ich hier aber leider nicht. Also, oder leider, das sehe ich hier nicht. Ist ja auch egal, gepfiffen hat er trotzdem und der VAR hätte da für mich schon eingreifen dürfen.
Okay, jetzt sage ich, auch wenn ich da also da voll mitgehe, dass das eine Entscheidung ist, bei der der FC St. Pauli auf jeden Fall Glück gehabt hat, wenn da gepfiffen wird und gesagt wird, ey, der hat auch den Fuß noch leicht hochgezogen und so, dann trifft er ihn mit offener Sohle am Schienbein. Ist das nicht automatisch dann eine rote Karte?
Nee, dafür fehlt dir die Intensität aus meiner Sicht.
Ist das so? Ich dachte immer, wenn da Foul gepfifft, also wenn das genug Intensität ist für ein Foul und offene Sohle über dem Sprunggelenk, dann ist immer rot.
Na, also wenn ich jetzt, das ist mein Schienbein und das ist der Stollen, der da angeflogen kommt, ne? Wenn der jetzt so das Schienbein berührt, ist es natürlich was anderes, als wenn der so das Schienbein berührt. Alle, die jetzt das Video ansehen, herzlichen Glückwunsch. Also es kommt schon auch immer auf die Intensität an. Wenn ich mit der flachen Sohle das Schienbein streichle, ist das kein Rot. Wenn ich das nahezu durchbreche, dann schon. Und vielleicht gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Aber also für mich, wie gesagt, auch die Intensität fehlt mir da. Ich weiß aber, familienintern gibt es andere Stimmen.
Ja. Also von mir gäbe es die Stimme, das muss auch rot sein, überhaupt nicht, weil ich da auch sage, das ist eine normale Bewegung und Sayaka setzt seinen Fuß dann da in dem Moment halt auch rein, auch nicht mit Absicht, sondern es ist dann einfach eine unglückliche Situation, aber für einen Elfmeter reicht das auch für mich nicht. Trotzdem würde ich behaupten, ja.
Eine Sache noch und das ist sehr lustig, das hat Knut Kircher in dem Zusammenhang bei einer Journalistenschulung vor kurzem erklärt. Stellen wir uns mal vor, es gibt jetzt dieses Challenge-System von für Trainer. Und angenommen, dieses Foul wäre außerhalb des Strafraums gewesen und damit ist es ja ein Freistoß und dann darf ja der Schiedsrichter, der VAR nicht eingreifen. Ne, weil bei Freistößen geht das ja nicht. Mhm. Jetzt kann aber ja der Schiedsrichter, der Trainer eine Challenge-Flag werfen und sagen, guck dir das nochmal an. Vielleicht zum Beispiel, weil es eine rote Karte ist. Und weiß aber schon, dass es keine rote Karte ist, weiß aber, dass das vielleicht ein Foul war und möchte jetzt das dadurch geprüft haben. Und dabei kommt dann heraus, keine Ahnung, war Elfmeter oder war kein Elfmeter oder wie auch immer. Also Trainer können das durchaus, diese Challenge-Flag auch sehr taktisch benutzen und das ist gar nicht immer gut. Also von daher, das war jetzt ein kleiner Sidestep. Aber angenommen, der VAR hätte jetzt gesagt, ja, nee, eigentlich reicht das für einen Elfmeter für mich nicht so ganz, aber überstimmen will ich ihn auch nicht. Aber kommt jetzt auf die Idee, du, schau dir doch mal an, ob es eine rote Karte ist. Und dann muss Stegemann ja raus und sich das anschauen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass Stegemann zu der Überzeugung kommt, oh, jetzt, wo ich das selber sehe, ist das gar kein Elfmeter. Also er hätte ihn sicherlich auch so rausrufen können und sagen können, oh, ey, für mich reicht das nicht. Schau es dir nochmal an. Aber theoretisch könnte man natürlich das auch so etwas austricksen und sagen, ja, für mich ist das rot, geh mal raus. Und auf einmal kommt Stegemann zu der Überzeugung, ja, nee, den Elfmeterpfiff muss ich zurücknehmen.
Was in deinem Kopf manchmal los ist, Mike?
Verrückt, ne?
Ja, total verrückt. Ich würde trotzdem behaupten, auch wenn der Elfmeter natürlich nicht berechtigt gewesen ist oder nicht ganz berechtigt gewesen ist, der FC St. Pauli hatte trotzdem die Führung verdient gehabt zu diesem Zeitpunkt. Stimmt ihr mir dazu, Nina?
Ja, das hätten wir das ganze Spiel über verdient.
So,
aber das kriegen wir ja nicht hin.
Das kriegen wir nicht hin, genau. Weil nach dieser 1-0-Führung passierte lange Zeit oder viel weniger vor dem Augsburger Tor als vor der Führung. Und der FCA sog sich irgendwie ran, hatte eine Einwurfsituation, die gerne Arek Pürka für sich, für den FC St. Pauli gesehen hätte, lamentierte, es wurde der Ball reingespielt, der Schuss von Gregoritsch wurde geblockt zur Ecke. Und dann haben wir Zweikampfverhalten, was eigentlich richtig gut war an diesem Tag vom FC St. Pauli, also auch was die Prozentzahlen anging und so, und Einsatz, Intensität und so, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Aber in diesem einen Moment muss man sagen, Erik Smith versucht, einen Zweikampf mit minimalem körperlichen Aufwand zu führen, was Michael Gregoritsch natürlich, heißt der Michael, ja, was Michael Gregoritsch natürlich direkt dafür nutzt, um zum 1-1 ins Tor zu köpfen. Er musste noch nicht mal hochspringen, der Ball, der Gregoritsch, und um den Ball zu erwischen, und hatte auch nicht sonderlich viel Druck von seinem Gegenspieler Erik Smith erfahren. Was mich richtig doll aufgeregt hat vorm Fernseher, als ich das geguckt habe. Da habe ich richtig geschimpft. Da habe ich echt gedacht, das kann doch echt nicht wahr sein. Da spielst du so guten Fußball und dann machst du mit einer einzigen Scheißaktion, weil du dann irgendwie keine Ahnung, wo du bist mit den Gedanken, dass du denkst, das kann ich so verteidigen, machst du dir alles kaputt. Ah, habe ich geschimpft. Und auch schlechter Zeitpunkt, ne? Also kurz vor der Halbzeit, wenn du damit 1-0 in die Pause gehst und so, dann muss Augsburg noch mehr machen in der zweiten Halbzeit. Das hätte St. Pauli noch mehr in die Karten gespielt. Oh, das war super scheiße. Ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Ich weiß, ich reg mich gerne über Gegentore auf, aber über das Gegentor habe ich mich richtig aufgeregt, weil es so ein klarer und so ein billiger Fehler gewesen ist. So, genug über das Gegentor gemeckert. Oder hast du dazu auch noch was zu meckern, Mike?
Naja, also wer mich kennt, weiß ja, Gegentore nach Ecke erzeugen bei mir sowieso spontanen Brechreiz, weil ich das einfach nicht verstehe. Und ich frage mich natürlich auch, haben wir denn nie, also ist es ja nicht so, dass Michael Gregoritsch jetzt im gegnerischen Strafraum zum ersten Mal in diesem Leben aufgetaucht ist. Und da würde ich doch erwarten, dass da eine bessere Zuordnung verteidigenderseits nominell stattfindet, als ausgerechnet mit Erik Smith. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn Hauke Wahl gespielt hätte, weiß ich nicht. Aber hätte, also gibt es noch so viele andere Augsburger, die zum Beispiel von Ando oder auch Carol Metz bewacht werden müssen, dass die abkommandiert waren und dass deswegen Erik Smith ausgerechnet gegen Gregoritsch antreten musste? Also
das würde ich schon sagen, ne? Also da die Innenverteidiger, die damit vorschieben und so, das ist schon, das, da würde ich schon sagen, das ist schon so.
Okay, dann ist das so, aber dann alles das, was du vorher gesagt hast. Mhm.
Ja, kommen wir in die zweite Halbzeit des Spiels gegen den FC Augsburg. Auch da startete der FC St. Pauli wieder richtig gut rein. Aber ich sag mal so, die Chancengüte und auch die Dichte war nicht mehr so wie in der ersten Hälfte. Was natürlich daran gelegen haben kann, dass die am Dienstag einen Laufrekord, Kilometerlaufrekord von über 128 Kilometern als Team aufgestellt haben. Chancen waren trotzdem da, und zwar richtig gute. Sinani hätte, wie auch in der ersten Halbzeit, hatte eine große Gelegenheit. Und dann kam erneut Gregoritsch an den Ball. Und nachdem der FC, ich weiß gar nicht, was in dieser Situation vorgefallen ist, weil Alexis Claude-Maurice ist relativ frei im zentralen Mittelfeld, wird überhaupt nicht angelaufen, weder von James Sands noch von Matti Rasmussen. Und zwischen Erik Smith und Tomoya Ando stiehlt sich Michael Gregoritsch davon. Und ich habe dieses Tor gesehen und da habe ich mich noch gar nicht mal so doll drüber aufgeregt, weil ich war so entsetzt davon, dass ich dachte, so krass, solche Gegentore, also so ein Verhalten, so ein Defensivverhalten, das sieht man in der Bundesliga eigentlich nie. Das sieht man noch nicht mal in der zweiten Liga. Also dass das so billig ist, ne, dass da der Claude Maurice zentral völlig ungestört einen Pass spielen kann und nicht gestört wird, obwohl zwei Gegenspieler keine 5 Meter von ihm entfernt stehen, sogar wahrscheinlich nur 3 Meter von ihm entfernt stehen. Und dass Gregoritsch der einzige Angreifer ist, der da vorne mit drin rumwirbelt, das ganze Spiel über, und trotzdem sich da davon stehlen kann. Das sieht man selten. Also da war ich eher so, weiß ich gar nicht.
Amüsiert?
Ja, nein, auch nicht. Ja, also wäre schön, wenn man drüber lachen könnte, aber konnte ich nicht in dem Moment.
Tja, habe ich nichts hinzuzufügen. Hat mich auch sprachlos gemacht und du hast es, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, wenn man solche Spiele verliert, dann steigt man ab. Ich glaube, wenn man solche Gegentore fängt, dann steigt man halt auch ab. Also das war schon echt erschreckend billig.
Das war komplett scheiße, Mann.
Oder so.
Billig scheiße, nehmt es, wie ihr wollt. Der FC St. Pauli ist danach auch nicht mehr stärker aufgekommen. Hatte zwar noch Chancen, Aber da vorne hat es auch nicht gepasst. Es hat dann also hinten wie vorne in den entscheidenden Momenten nicht gepasst, wie man so schön sagt. Und das ist natürlich echt ein Problem. Und tabellarisch ist es auch ein Problem, weil Mainz gegen Leipzig gewonnen hat, weil Werder Bremen gepunktet hat, weil der HSV gepunktet hat.
Mann, scheiß Bayern, ich bin so sauer auf die schon wieder. Das ist wie letztes Jahr gegen Bochum. Was soll das?
Freundschaft ist vorbei, so.
Mann.
Aber die können von Glück reden, dass sie nicht verloren haben. Das muss man, ich habe das Spiel gesehen am Samstag.
Ich habe das auch noch gesehen. Ich war schon schlecht gelaunt, dann habe ich das noch gesehen und dann war ich noch schlechter gelaunt.
Siehst du, das ist die Qualität, wenn man älter wird. Man nimmt Dinge gelassener hin und ich habe mir das gar nicht erst angeguckt. Als sie das 1-0 gemacht haben, habe ich gedacht, oh Gott, bitte, nee, ich mache jetzt auch nicht mehr an. Also dann war ich durch mit dem Thema.
Aber die Choreo nach der Halbzeitpause sah geil aus von den Münchnern, das muss man sagen. Ja.
Die am Anfang habe ich gesehen, oder? Mit dem Vereinswappen, mit dem alten, ja.
Die habe ich auch
zwei gesehen. Gute gemacht, das war schon schick.
Ja, zwei Tore, zwei gute Choreos. Hm.
Mann.
Ja. Genau, also der FC St. Pauli hat auf jeden Fall jetzt einen derart großen Rückstand, dass ein Sieg nicht mehr reicht, um die Abstiegsränge zu verlassen. Es müssten schon mindestens 6 Punkte her. Und genau, schätzungsweise bei noch 14 ausstehenden Spielen müsste wahrscheinlich in 8 davon gepunktet werden, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig wagen. Das heißt, man muss schon ehrlich sein und feststellen, die Sorge, die ist durchaus real davor, dass der FC St. Pauli absteigt. Aber wir sind ja hier für Optimismus, auch wenn sich das manchmal ein bisschen anfühlt, als sei da uns das aufgezwungen worden. Alles ist noch möglich.
Ich finde aber auch, das wird immer so, also ich fand es von vornherein falsch, auf Mainz zu gucken, weil ich einfach immer gesagt habe, die sind zu gut, um da drin zu bleiben. Ja, natürlich kann
auch. Aber auf wen guckst du denn sonst, Mike?
Ich gucke auf Werder und auf den HSV. Und auf Heidenheim. Heidenheim, klar, muss man einfach abhaken.
Heidenheim muss. Da müssen wir dran
vorbei. Wenn die an uns vorbeiziehen, haben wir es echt nicht verdient.
Ja.
Und so, ich gucke auf Werder und den HSV und ich habe vielleicht noch ein bisschen auf Augsburg geguckt und vielleicht noch ein bisschen auf Wolfsburg, aber die beiden haben wir uns jetzt beide wirklich selber auch kaputt gemacht, weil wir da die Dinger nicht machen. Das ist es ja. Und es bringt aber nichts, auf andere zu gucken. Du musst erstmal selber, früher hat man gesagt 40, jetzt sind es wahrscheinlich 30, 33, 34, was auch immer Punkte, die muss man erstmal holen. Solange wir bei 14 stehen, müssen wir nicht auf die anderen gucken. Völlig egal. Mit 14 ja. Punkten halten wir nicht die Klasse. Aber es sind auch noch 14 Spiele und wir müssen nicht 8 davon gewinnen. Wir müssen, wie du sagst, 8-mal punkten. Also wenn wir zum Beispiel 6-mal gewinnen oder so oder 5-mal gewinnen und noch ein paar Unentschieden holen, dann geht das auch. Und es ist ja nicht so, dass der FC St. Pauli in dieser Liga in 14 Spielen nicht in der Lage ist, 8-mal zu punkten oder 6 Spiele zu gewinnen oder wie auch immer. Drin war das ja. Drin war das auch am Samstag, wenn wir die Chancen von, keine Ahnung, Sinani, Jones, auch Rasmussen. Rasmus macht ja eigentlich alles richtig, aber dieser Fuß ist irgendwie noch so ein bisschen im Weg, dass der Ball knapp vorbeigeht. Also die Chancen haben wir ja. Uns fehlt vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück. Immer fehlendes Glück ist auch fehlende Qualität. Ja, hat Nicola Vasil, glaube ich, so ähnlich formuliert. Stimmt auch. Aber es ist trotzdem so, dass wir jetzt noch nicht die Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden werden. Punkt.
Ey, jetzt nimm mir nicht alles weg, was ich runterschreibe. Moment. Nimm mir nicht alles weg, was ich an von dem Kommentar, den ich gerade dazu schreibe. Aber ja, hast du natürlich recht. Bitter ist vor allem dieses Augsburg-Spiel gewesen. Und Wolfsburg haben wir ja auch auswärts gespielt. Da hatten wir ja auch durchaus Chancen. Augsburg fand ich besonders bitter, weil man gemerkt hat, okay, die sind richtig schlecht. Augsburg, die sind richtig schlecht. Die haben irgendwie bis zu dem, also das Gregoritsch-Tor in der zweiten Halbzeit, das war bis tief in die Nachspielzeit, als sowieso schon alles egal war und St. Pauli alles nach vorne geworfen, war das der einzige Torabschluss, den die hatten. Dafür, dass das da lange 1-1 stand und Augsburg eigentlich das Ding gewinnen muss, weil, hey, wir spielen gegen den FC St. Pauli, wir müssen unbedingt punkten, war das ganz schön arm, was Augsburg gemacht hat. Und was macht, tut umso mehr weh, dass wir dann so ein Spiel dann auch noch verlieren, obwohl wir besser sind, sind wir besser? Wahrscheinlich nicht, wenn wir in solch entscheidenden Momenten immer wieder solche Fehler machen. Sei es drum, wir können verlorene Punkte, oder wir haben sie ja nicht verloren, sondern nicht bekommene Punkte, wir können 0 Punkte nicht durchreden, vor allem nicht in diesem Podcast-Format wiederholen oder bekommen und so. Wir müssen damit irgendwie arbeiten. Und ich habe jetzt zur Auflockerung, nach schweren Themen soll man ja immer eine kleine Auflockerung in so Runden machen und so, habe ich euch was mitgebracht. Und zwar, es ist ja richtig kalt gewesen, die letzten beiden Heimspiele gegen Leipzig und den HSV. Wisst ihr ja vielleicht, habt ihr ja vielleicht beide mitbekommen. Heute ist es draußen auch richtig kalt. Und da habe ich auf dem Fahrrad, als ich zur Arbeit gefahren bin, heute Morgen habe ich gedacht so, boah, und es gibt Leute, die sind bei so einem Wetter, spielen die Fußball mit kurzen Ärmeln. Ich habe das früher auch mal gemacht, aber ich hatte immer so diese Diamantakos-Handschuhe, die überhaupt nichts gebracht haben, aber so aussahen, als sei ich irgendwie ein Zauberer auf dem Platz. Die habe ich immer getragen. Und da habe ich gedacht so, ja, wer trägt denn überhaupt kurze Ärmel bei so einem Wetter? So, und jetzt seid ihr dran. Gegen den HSV, gegen es ist richtig scheiße kalt, haben 5 Spieler des FC St. Pauli kurze Ärmel getragen in der Startaufstellung. Ich möchte 3 von euch hören.
Carol Metz.
Sehr stark. Carol Metz habe ich, glaube ich, noch nie mit langen Ärmeln gesehen.
Nee, ich auch nicht, deswegen.
Carol Metz ist Nummer 1.
Einfach, weil es keine Sendung wäre, wenn wir ihn nicht erwähnen würden, nenne ich Hauke Wahl.
Das glaube ich nicht ganz, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde eher sagen Jones.
Jones war nicht in der Startelf gegen den HSV. Also Hauke Wahl hat lange Ärmel getragen und Handschuhe gegen den HSV. Ihr seid aber nicht so schlecht, wenn ihr in der Abwehrreihe sucht.
Ja, ich sag Pirker. Mal andersrum.
Okay. Wen Pirker? Hast du gesagt? Pirker? Ja, Pirker, genau. Arek Pirker und Carol Metz, das sind schon mal zwei Kurzärmelige.
So, ich schließe mal Fujita und Smith aus. Da würde ich bei beiden sagen, die haben lange Ärmel.
Und Saliakas
und Handschuhe,
auch.
Ja.
Saliakas hat immer lange Ärmel, wenn es kalt ist.
Kaas.
Und Handschuhe hat Saliakas. Ja, Martin Kaas, genau, der hat auch kurze Ärmel gegen den HSV getragen, war auch in der Startelf da. Und genau, das sind dann 3. Es gab noch 2 weitere, Luis Oppi und Adam Jigawa. Die haben auch kurze Ärmel getragen. So, und jetzt schließen wir die Runde Leipzig. Wer hat da kurze Ärmel? Da waren es nämlich nur noch 3.
Carol Metz.
Carol Metz, völlig klar.
Ja, dann darf ich jetzt gucken, wer in der Startaufstellung war? Oder
kannst du gerne gucken. Ja, kannst du gerne gucken.
Ah, warte.
So was weiß man natürlich aus dem Kopf, Mike, ist
ja,
klar.
Nee, du vielleicht. Basil war in der Startelf und hatte lange Ärmel.
Das haben wir uns gemerkt.
Jones,
danke.
Und genau. Dieses Mal ist er dabei gewesen und kurze Ärmel getragen, genau. Und
dann ja wahrscheinlich wieder Pirker.
Ja. Arek Pirker, genau, das sind die 3, ne? Also das sind die 3, auf die man sich wahrscheinlich verlassen kann. Carol Metz, Arek Pirker und Ricky J. Jones mit kurzen Ärmeln. Soweit ich mich erinnere, hat Martin Kaas auch schon mal lange Ärmel gehabt. Ich habe das aber nicht ganz nachverfolgt, aber das gibt's durchaus. Interessant, dass es nur 3 waren gegen Leipzig und beim wesentlich kälteren Spiel gegen den HSV 5 gewesen sind. Und jetzt könnt ihr mal sehen, über was ich mir den ganzen Morgen auf dem Fahrrad zur Arbeit so Gedanken mache.
Ich wollte gerade sagen, wie viele Artikel wir veröffentlichen können, wenn du das nicht auch noch machen würdest nebenbei.
Genau. Jetzt kommt ein Pokalspiel am Dienstag. Oder wolltest du noch was zu kurzen Ärmeln sagen?
Nee, ich gucke hier gerade das Foto vom Elfmeter. Also sowohl Rasmussen als auch Kaas, also Elfmeter gegen Leipzig, haben da auch wieder kurze Ärmel, weil die sind ja beide dann auch erst eingewechselt worden.
Das ist korrekt.
Gut. Ja, Pokal. Darf ich meinen Mitbringsel beginnen, um das Pokalspiel einzuleiten? Also, wir machen das wie beim letzten Mal. Ich stelle euch eine Frage. Ihr müsst sofort antworten. Ich lasse das diesmal von der Reihenfolge her wie folgt. Ich hätte gern von euch 5 Vereinsnamen aus dem deutschen Fußball. Und zwar, Tim muss anfangen. Du sagst einfach mal 2. Und wir machen das anders. Nina darf erstmal 2 Vereine nennen. Ganz schnell, ohne nachzudenken. Und Tim muss dann die fehlenden 3 nennen. Und zwar hätte ich von euch gerne die 5 Vereine, gegen die der FC St. Pauli bisher in Viertelfinals ausgeschieden ist.
RB Leipzig. Nee, warte mal. Viertelfinale, fuck. So waren wir nicht im Viertelfinale.
Richtig.
Oh Mann.
Dann darf Tim helfen.
Ja, Elfmeterschießen. Das letzte Ausscheiden, Elfmeterschießen.
Genau.
Der Cholles jubelt vor der Südkurve. Die Beleidigung, denkt ihr euch dazu? Fortuna Düsseldorf.
Ja. Das ist richtig. Davor gab es 3 Auswärtsniederlagen in Viertelfinals. Bei einem waren Tim und ich beide zugegen.
Das hilft Nina als Info wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ja.
Wir haben da aber schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Das ist aber etwas, woran du dich auch noch erinnern könntest. Das war nämlich bei Union. Wir Zweitligist, Union Erstligist. Und davor wird es jetzt schon haarig. Also es gab relativ kurz aufeinander in den 90ern 2-mal Ausscheiden im Viertelfinale. Einmal. Genau,
ich weiß. Ich weiß, 95, 96 müsste es gewesen, oder 96, 97 muss es gewesen sein. Da haben wir im Achtelfinale gegen Unterhaching zu Hause gewonnen. Da saß ich auf der Gegengerade. Es war das einzige Mal, dass ich oben auf der alten Gegengerade gesessen habe. Höhe, Mittellinie, geile Plätze. Und da sind wir im Viertelfinale. Ich weiß gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, gegen wen wir ausgeschieden sind. Ich wollte nur einmal erzählen, dass ich noch weiß, wir haben gegen Unterhaching das Achtelfinale
gewonnen. Cool.
Ja, also wir sind dann als Erstligist nach Cottbus gefahren und haben Drittligisten, der dann am Saisonende in die Zweitliga aufstieg, haben wir im Elfmeterschießen verloren. Das ist nach wie vor für mich wirklich ganz, ganz schlimm. Und davor, 2 Jahre früher, 94, 95, waren wir Zweitligist. Da sind wir mit einem Sonderzug, da erinnere ich mich noch, da war ich nämlich dabei, nach Kaiserslautern gefahren und haben beim Erstligisten auf dem Betzenberg mit 4-2 verloren. Und dann das 5.
Keine Chance. Hätte ich mich nicht dran erinnert.
Ja, ich, weil ich dabei war halt. Und davor, und da sind wir aber alle entschuldigt aufgrund der späten Geburt, 65, 66 haben wir im Viertelfinale zu Hause gegen Nürnberg verloren, 0-1. Und jetzt natürlich die viel spannendere Frage, weil wir wollen ja nicht darüber reden, gegen wen wir alle ausgeschieden sind. Wir sind bisher erst einmal über das Viertelfinale hinausgekommen. Mhm. Wann und gegen wen?
Hat sich bestimmt gerade nicht
Jubiläum.
War ich da schon geboren?
Bist du da schon geboren?
Ja, da warst du schon geboren. Aber du hast vielleicht noch nicht, im Stadion warst du, würde ich vermuten, warst du nicht.
Das war noch so dieses mit der Trommel um den Weihnachtsbaumrennen-Alter, glaube ich. Wenn es das bei dir je gab. Genau, es gab vor kurzem das Jubiläum. Tim, erzähl. Ja.
Heute, also nicht heute, aber vor fast genau 20 Jahren hat Dr. Felix Brüch gesagt, Fußball ist ein Freiluftsport und entschieden ist das Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen angepfiffen wird. Das Pokalviertelfinale.
Genau, 3-1 gewonnen und dann kam ein Halbfinale gegen Bayern. Das haben wir dann zu Hause als Drittligist, als Regionalligist, wie es damals noch hieß, 3-0 verloren.
Leider. Wisst ihr noch das Jahr darauf, als dann plötzlich wieder Bayern München zugelost wurde und zwar in der ersten Runde und Timo Schulz nach einer überragenden Anfangsphase des FC St. Pauli das 1-0 per, war das ein Seitfallzieher? Keine Ahnung. Es war mindestens ein Fallrückzieher. Scorpion Kick, irgendwas gemacht hat. Das war, und da sind wir in der Verlängerung, hat Paddy Borger sich das Ding selber reingeschaufelt.
Ja, das war dramatisch, aber nun gut.
Ja, alles für den Aufstieg. Pokal ausscheiden, um das Saisonziel in der Liga zu erreichen. Das Pokalspiel, finden wir es eigentlich, ich frage dich mal, Nina, finden wir es jetzt gut oder schlecht, dass es genau jetzt in der jetzigen sportlichen Situation stattfindet?
Also, meine Motivation und mein Optimismus ist sehr gering. Aber das war gegen Gladbach auch so.
So nämlich.
Und dann haben wir den Scheiß gewonnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Leverkusen unbedingt ein besserer Gegner ist. Ja.
Als Gladbach qualitativ besser oder für uns besser?
Naja, qualitativ.
Ah, würde ich schon sagen, ja.
Also,
ich fürchte auch.
Das ist, glaube ich, noch ein kleiner Unterschied. So ganz will ich die Hoffnung nicht aufgeben, weil es immer noch Pokal ist, aber gleichzeitig habe ich es trotzdem irgendwie schon ein bisschen abgeschrieben. Aber ich weiß nicht.
Ist spannend, ne? Ja. Ich habe das auch schon, man hat das auch so, man nimmt das so und denkt so, ja, Pokalspiel, schön und so, aber es gibt wichtigere Dinge. Ich bin nicht fest davon überzeugt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch tatsächlich im Kader so ein bisschen widerspiegeln wird, weil jetzt Derby war auf dem Freitag, dann auf dem Dienstag Leipzig, dann auf dem Samstag Augsburg, jetzt auf dem Dienstag wieder Leverkusen und dann auf dem Samstag Stuttgart zu Hause. Das ist schon ganz schön fordernd, glaube ich. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es schon so ein, zwei Wechsel gibt. Und wenn man überlegt, wenn man jetzt sich entscheiden müsste, welches Spiel ist wichtiger, Pokalspiel in Leverkusen oder Heimspiel gegen Stuttgart, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die Antwort ausfällt. Wahrscheinlich wird Alexander Blessin auf der PK sagen, jedes, dass immer das nächste Spiel ist das Wichtigste, aber ich
weiß nicht. Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich glaube das nicht, dass das als Begründung zählt für jetzt jemanden schonen in dem Sinne, dass das durch die letzten Spiele zu anstrengend war, weil ich glaube, die Regeneration von Dienstagabend bis Samstag ist ausreichend, wenn wir jetzt hier über Profifußballer reden. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass es Leute gibt wie, keine Ahnung, Hauke Wahl vielleicht weiterhin angeschlagen. Man wird da jetzt kein Risiko eingehen. So, also das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube aber nicht, dass er jemanden rausnimmt, weil er sagt, oh, der ist gerade irgendwie, der ist gerade nicht so gut drauf oder wie auch immer oder muss mal ein bisschen durchschnaufen. Klar, wenn dieses muss mal durchschnaufen einhergeht mit, ansonsten ist da ein Verletzungsrisiko, dann glaube ich das auch. Aber ich glaube, dass die alle heiß genug sind auf das Spiel, weil man einfach sieht, was das, also wir reden hier über den Pokal und wir reden über das Viertelfinale. Das heißt, es ist nur noch drei Siege bis Europa. Ist ja nun mal so.
Nämlich.
Ja, so, also von daher ran. Ran, rauf, rüber oder rausgehen, warm machen, weghauen, wie auch immer.
Ja, keine Ahnung. Ich freue mich, wenn wir das einfach dreckig gewinnen. Es muss jetzt, also ja. Schönen Fußball, ja.
Brauchen wir nicht.
Ich freue mich im Pokal. Und dann, meinetwegen, wir steigen ab, okay, aber dann wenigstens Finale.
Nee. Nicht wenigstens Finale. Das ist nämlich wenigstens genau das
gewinnen.
Problem.
Europa.
Wenigstens Europa. So.
Europa. Das ist die einzige Möglichkeit. Europa und Abstieg, sonst nichts.
Boah, ey, stellt euch mal vor, wir kommen ins Halt, also wir gewinnen in Leverkusen und dann haben wir nochmal so eine Woche. Wann ist die nächste Pokalrunde? Mike, guck doch mal mit deinen flinken Fingern, guck doch mal schnell nach, wann die nächste Pokalrunde ist und wie der FC St. Pauli da spielt am Wochenende davor und danach. Und wir überlegen noch weiterhin, ob wir es gut oder schlecht finden, dass es genau jetzt dieses Pokalviertelfinale stattfindet. Also genau jetzt finde ich es sowieso immer scheiße, dass wir auswärts spielen. Dass man reisen muss, dass man jetzt gerade in Augsburg. Oh, Mike. Mike schlägt die Hände vors Gesicht. Okay.
Das wird, also pass auf, wir gewinnen jetzt einfach alles bis. Nee, nicht alles. Wir gewinnen so ein paar Spiele, sind wieder richtig dran. Und dann kommt folgende Woche. Erstmal noch eine Woche vorher, Heimspiel gegen Bayern. So, dann haben wir eine Woche Ruhe. Und dann geht's Samstag gegen Köln, dann das Halbfinale gegen Bayern und dann. In Heidenheim.
Oh Gott. Also das ist ja die schlechteste Woche überhaupt. Das ist ja die schlechteste Woche überhaupt, die man sich in diesem ganzen verdammten Spielplan hätte aussuchen können.
Ja, aber da holst du einfach drei Siege. Wie geil das ist.
Ja, das stimmt. Aber, boah, nein, in Heidenheim auch noch.
Und wir werden über diese Woche reden später mit, das war die Woche, als der FC St. Pauli seine Vereinszukunft auf Jahre veränderte. Jahrzehnte.
Positiven oder zum Negativen, Mike?
Das lasse ich jetzt offen. Aber ich habe ja schon gesagt, wir gewinnen dreimal. Also bitte.
Achso. Ah ja, okay.
Hier ist das Magazin für positive Vibrations.
Ja, so nämlich. Weiter. Genau. Ja, okay. Aber das ist natürlich echt hardcore in der Woche. Das ist ja richtig heftig. Obi.
Aber wir spielen dann ja wahrscheinlich, Freitag gegen Köln. Weiß ich nicht. Ist auch egal.
Wer könnte denn da? Kiel spielt gegen Stuttgart, ne? Stuttgart muss nach Kiel fahren, richtig?
Ja, morgen. Und dann ist nächste Woche noch, habe ich vergessen.
Hertha Freiburg, Bayern Leipzig.
Oh, Leipzig.
Ja, Bayern Leipzig, die hauen sich gegenseitig raus. Stuttgart. Na, Kiel könnte die Bayern nochmal raushauen. Und
bitte Halbfinale gegen Kiel, das wäre auch schon gut.
Ja, oder gegen Hertha. Nehmen wir auch.
Nee, Hertha habe ich ja gesagt, hätte ich gerne im Finale.
Ach so.
Schön, so ein, wie auch immer das auf Berlinerisch dann Finale Dahoam heißt. und denen dann richtig schön in die Suppe spucken.
Ja, das wäre doch nett.
Das würde ich auch nehmen. Genau, aber wir sind glücklicherweise noch nicht bei der Frage, das machen wir vielleicht nächstes Mal, wenn dann das nächste Pokalspiel ansteht, das Pokal-Halbfinale, nämlich weil wir weitergekommen sind und dann die Redax nach dem hart erkämpften 1-0 gegen den ersten FC Köln wohl wissen, dass der Kader auf der letzten Rille unterwegs ist und vor dem Spiel gegen Heidenheim und uns die Frage stellen, was ist uns eigentlich wichtiger, Pokalsieg oder Klassenerhalt?
Europa.
Ja. Das, weil, wisst ihr, aber ich muss schon ehrlich sagen, wenn wir in der Zeit, wann ist das im April irgendwann, ne? Anfang April wahrscheinlich, Mike, oder so?
Nee, Ende, also 22., 23., das ist das Halbfinale. Ja.
Wenn wir in der Zeit, bei der Redax, nach dem Köln-Spiel uns die Frage stellen, was ist uns wichtiger, Pokalsieg oder Klassenerhalt, dann sind wir schon ganz schön weit gekommen, muss ich ehrlich sagen.
Du meinst, dann haben wir jetzt noch Realistisches.
Ja. Wie sehr clasht Relegation mit Pokalfinale?
Sehr. Oh ja. Also der normale Rhythmus ist, glaube ich, Donnerstag Relegation, Samstag Pokalfinale, Montag Relegation. Und ich glaube, im letzten Jahr war das da auch schon so, dass der DFB irgendwie da schon ein Szenario hatte, wo sie das dann irgendwie noch ein bisschen um jeweils einen Tag nach vorne und hinten entzerrt hatten. Also dass der
ja, letztes Jahr der Bielefeld, die hatten ja noch, Bielefeld hatte ja noch das Problem, dass die sowohl, es sah eine Zeit lang so aus, dass sie in die Relegation zweite, dritte Liga kommen. Mhm. Und
im Pokalfinale waren, genau. Und durch.
Oh ja, und im Westfalen-Pokalfinale waren. Das war auch so ein Thema.
Ich glaube, das konnte man ja dann problemlos verschieben. Also die Frage ist halt, ist Donnerstag, Samstag, Montag okay? Ich glaube,
der nordrhein-westfälische Verband hat am meisten rumgemuckt, dass das nicht zu verschieben sei. Von allen Verbänden, die daran beteiligt waren.
Also du könntest natürlich relativ leicht das Rückspiel tauschen und sagen, entweder obwohl Freitag, ja, also da wird der DFB sich nach morgen Abend dann ja Gedanken machen müssen, langsam. So.
Wenn diese Saison noch in diese Sphären vordringt, das wäre doch was, oder? Ich fände das schön.
Ich
finde den Gedanken schön. Zumindest bis morgen Abend, 22.30 Uhr ungefähr. Da werden wir dann ja Gewissheit haben. Obwohl vielleicht nicht, wer weiß, Verlängerung, Elfmeterschießen.
Also Elfmeterschießen ist was wir dieses Jahr absolut drin haben.
Ja. Also ich gehe schon, also weiß nicht, vielleicht muss ich jetzt ja bis 23:30 noch im Stadion stehen morgen.
Ja. Richte dich mal
drauf. Da gibt es ein Hotel im Stadion. Da könntest du auch
übernachten. Ich kenne Leute, die das tun.
Ich bleibe nicht länger in Leverkusen, als ich muss. Ich muss da innerhalb von 2 Wochen muss ich da ja 2-mal schon hinfahren. Das ist ja schon schlimm.
Das stimmt. Und es gibt wirklich wenig Städte in Deutschland, wo man sagt, da mache ich das gerne, aber Leverkusen gehört nicht dazu.
Samstag haben wir den VfB Stuttgart zu Gast und ich habe das bei uns in der Ankündigung über die Themen, über die wir gesprochen haben, habe ich in Gänsefüßchen gesetzt. Angstgegner Stuttgart ist zu Gast. Denn man muss der Wahrheit ins Auge blicken, der VfB Stuttgart ist nicht nur momentan richtig gut drauf, sondern der FC St. Pauli hat auch die 3 Spiele bisher unter der Leitung von Alex Bessin gegen den VfB Stuttgart immer richtig schlecht ausgesehen, richtig viele Chancen zugelassen. Es war bis zu dem, ich glaube, es war bis zu dem Bayern-Spiel, also Bayern auswärts, wo St. Pauli jetzt verloren hat, waren die 3 Spiele gegen den VfB Stuttgart, waren die unter der Leitung von Alex Bessin mit dem höchsten gegnerischen Expected Goals Wert. Also alle 3 Spiele waren da auf den Plätzen 1, 2, 3. Und es ging auch alle verloren. Mal mehr, mal weniger. Knapp. Grüße an Dr. Florian Exner an dieser Stelle. Und Samstag sind sie wieder zu Gast. Und ich halte mich so ein bisschen jetzt für das Leverkusen-Spiel und auch für das Stuttgart-Spiel, halte ich mich so ein bisschen daran fest, dass der FC St. Pauli gegen bessere Gegner einfach besser zurechtkommt. Woran mag das liegen? Ich habe Blessin zwar schon gefragt und er hat mir eine Antwort gegeben, ich frage euch das trotzdem.
Ich habe letztens gedacht, weil als ich selbst noch Fußball gespielt habe, war das ja auch oft der Fall, dass man sich immer gerne dem Gegner angepasst hat. Und ich hatte letztens das Gefühl, gegen Dortmund war das so und dann haben wir gegen HSV gespielt und das war ja einfach Bonuskacke von beiden Seiten, dass irgendwie, wenn man hohen Gegnerdruck hat, irgendwie man vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko eingeht, eventuell, und man vielleicht mutiger agiert, weiß ich nicht. Und ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran. Aber und wenn du einfach irgendwie einen Kackgegner da hast, dass man sich einfach die Motivation vielleicht fehlt, da gute Spielzüge zu machen. Aber ich weiß nicht.
Das geht ja schon tief in den Kopf rein dann. Aber sowas in der Art ist natürlich auch spannend, ne? Ob man dann sozusagen mit mehr Gegnerdruck zu schnelleren Handlungen und Entscheidungen gezwungen wird und die einfach dann besser werden dadurch auf dem Platz direkt. Blessin hatte das damals gesagt mit, ja, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass wir da nichts zu verlieren haben in diesen Spielen, dass wir befreiter aufspielen, als wenn wir in Augsburg spielen oder zu Hause gegen den HSV. Mike, was sagst du als alter, weiß ich gar nicht, was
mir jetzt bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja,
ja, weiß ich nicht. Als alter Torwart von SV Werder Bremen, ihr habt bestimmt auch ein, zwei Spiele gehabt gegen Gegner, die auch richtig gut gewesen sind.
Genau, also Punkt 1, Hass motiviert. Also wenn du wirklich Bock hast, und das muss jetzt gar nicht Hass sein, sondern vielleicht auch einfach der Gegner, Bayern, Dortmund etc., dann bist du einfach motivierter. Also jetzt auch der Name ist sicherlich so, dass du da ein bisschen mehr rausholst. Und dann können wir jetzt alle sagen, ja, du musst aber gegen Heidenheim genauso motiviert sein wie gegen Bayern. Ja, richtig, ist aber halt menschlich völlig normal, dass sowas im Kopf anders abläuft. Und natürlich, auch das komplett abgedroschen, aber Fußball findet zu, weiß ich nicht wie viel, 80% im Kopf statt. Und das gehört halt einfach dazu. So, und ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
So einfach ist es.
Ja, Fußball ist total einfach.
Dann nehmen wir das doch einfach mal so hin, weil wir haben jetzt Leverkusen, Stuttgart, Leverkusen, bevor wir dann ein, ja doch nicht ganz unwichtiges Spiel gegen Werder Bremen zu Hause haben. Und diese Kombination Leverkusen, Stuttgart, Leverkusen. Wenn ihr euch aussuchen könntet, was für ein Spiel würdet ihr da gewinnen wollen?
Leverkusen, Stuttgart, Leverkusen von den dreien?
Mhm. Alle.
Okay. Welche Ergebnisse stehen zur Auswahl? Also ein Sieg ist klar und?
Ja, weiß ich nicht. Nee, machen wir mal zwei Niederlagen.
Niederlagen. Nee, das geht nicht. Du musst einen Unentschieden reinpacken. Pack einen Unentschieden rein.
Also Sieg, Unentschieden, Niederlagen.
Ja. Also. Dann nehme ich das Unentschieden jetzt, weil das gewinnen wir im Elfmeterschießen. Und dann... ist wie gegen Norderstedt, haben wir auch Unentschieden gespielt. Und danach, warte kurz, ja, das ist dann ja egal. Danach gewinnen wir meinetwegen gegen Stuttgart, weil Heimspiele gewinnen ist immer gut. Außerdem entspannt das dann schon mal für den weiteren Verlauf. Und danach verlieren wir dann Leverkusen. Das gönne ich denen dann zwar immer noch nicht, aber naja, da müssen wir dann durch.
Ja, ich kriege auch lieber Leverkusen einmal aus dem Pokal gegen Stuttgart gewinnen und dann in Leverkusen meinetwegen verlieren, das ist mir dann, glaube ich, egal. Ich habe Leverkusen lieber aus dem Pokal als, weiß ich nicht, Liga gegen Leverkusen juckt.
Okay, also dann sind wir uns einig, dass wenn wir im Pokal gegen Leverkusen in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen gewinnen, ja. Und dann gegen Stuttgart zu Hause gewinnen, dann brauchen wir gar nicht nach Leverkusen fahren. Das sehen wir dann richtig. Ne? Ihr habt jetzt beide das Gleiche gesagt und habt gesagt, okay, Leverkusen Elfmeterschießen oder was? Dann zu Hause gegen Stuttgart gewinnen und dann, ich meine, dann müssen wir, man muss ja auch nicht nochmal unter das Bayerkreuz.
So, aber wie hättest du das denn gern?
Ja, ich habe mit zwei Niederlagen gerechnet, weil das ein bisschen fieser ist sozusagen. Was ist dir wichtiger, Liga oder Pokal?
Okay, und wenn das so ist?
Ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, es wäre wichtiger, gegen Stuttgart zu gewinnen.
Ich glaube, von den beiden Ligaspielen ist es wahrscheinlich, also rein punkttechnisch sowieso egal, beide sind auch
ja, keine Konkurrenten. Ja, ich glaube, Stuttgart ist wichtiger, weil du...
Für den Kopf.
Also die Wahrscheinlichkeit ist gut, jetzt reden wir über was komplett, ein komplett Szenario im luftleeren Raum, aber wenn wir gegen Stuttgart verlieren, die Stimmung ist echt ganz schön am Tiefpunkt, ne? Also jetzt Augsburg, das hat man gemerkt, das war so ein richtiger Niederschlagstat, tut richtig weh und es ist richtig so, dass mich auch viele Nachrichten erreicht haben von Leuten, die gesagt haben, so, oh, okay, das fühlt sich so an, als wenn es das war und so, ne? Deswegen würde ich das glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir nur eins der beiden Spiele gewinnen, dass wir in Stuttgart, gegen Stuttgart gewinnen. Weil danach wird es nicht besser.
Dass auch als die Mannschaft nach dem Spiel gegen Augsburg noch zum Gästeblock kam, das war wirklich einer der frustrierendsten Momente, die ich in Interaktion mit Gästeblock und Mannschaft bisher hatte. Wenn da ein Fujita ganz vorne steht und einfach nur in den Gästeblock starrt mit dem wirklich einem richtig traurigen Gesicht und dann dreht sich die Mannschaft schon um und er steht da noch und verbeugt sich vor dem Gästeblock und da dachte ich so, Alter, ich kann nicht mehr.
Fange ich jetzt ja schon an zu heulen, wenn du es nur erzählst.
Das war furchtbar. Ich habe wirklich, dachte wirklich, Alter, ich möchte den einmal wirklich einmal umarmen und sagen, ey, it's not you.
It's us.
Nee, also Fujita ist nicht schuld daran. Er gibt alles. Aber ja, das hat mich gebrochen.
Ja, das kann ich verstehen. Alles geben wir auch in der Redaktion. Und damit schauen wir in den Redaktionsplan. Mike macht große Augen, weil ich diesen Übergang ganz gut hinbekommen habe.
Ich bin echt wirklich Props. War wirklich gut, ja.
Genau. Erstmal wollen wir ein bisschen gucken, was haben wir überhaupt in der letzten Zeit auf die Beine gestellt. Und deswegen haben wir diese Sendung auch so komisch begonnen mit der Zahl 33, weil Mike hat nachgezählt, was wir seit dem Mittwoch vor dem Derby auf die Beine gestellt haben. Mike, präsentier doch mal deine Sammlung.
Boah, ja, also es sind tatsächlich, wenn ich jetzt hier die Daten durchscrolle, ne, am 21. Januar drei Artikel, dann 22. drei Artikel und so weiter. Und so lässt sich das fortsetzen. Und es sind teilweise wiederholte Tage hintereinander drei, also Artikel inkludiert ja auch immer Podcast, also da sind die Vor- und Nach-dem-Spielgespräche natürlich auch dabei, die Lage an jedem Werktag und so weiter. Und wir haben, jetzt gucke ich gerade mal, am Wochenende alleine so viele Artikel, dass ich es gar nicht zählen kann, jetzt auf die Schnelle. Also
wir haben gestern am Sonntag haben wir drei Artikel und einen Podcast veröffentlicht. Das erinnere ich auch. Ja. Da ist mir dann aufgefallen, so, oh, wir machen ja ganz schön viel momentan.
So ist das. Und du möchtest bestimmt darauf hinaus, dass wir das alle gerne und kostenlos anbieten, aber man uns dabei ein bisschen helfen kann.
Genau, ihr könnt uns unterstützen, wenn euch die Arbeit, die wir machen, gefällt, auch wenn wir momentan oft über Niederlagen sprechen, schreiben, uns aufregen, versuchen sie zu erklären oder, dann könnt ihr, wenn ihr das gut findet, uns unterstützen dabei und alle Infos dazu findet ihr auf, ist es millanton.de/unterstützen tatsächlich?
Das ist korrekt und das Unterstützen, ganz wichtig, ist mit UE geschrieben.
Ja, das sollte eigentlich klar sein, ist vielleicht nicht. Man kann aber auch einfach auf www.millanton.de gehen und da dann gucken, wo man unterstützen kann. Ihr könnt uns unterstützen. Am besten macht ihr das mit einem kleinen Dauerauftrag, wo monatlich eine Kleinstsumme irgendwie zusammenkommt. Da können wir auch ein bisschen mal einen Blick reinwerfen, wie viele Leute das machen. Also es machen sehr viele Leute inzwischen, so viele, dass Nina hier mit dabei ist in diesem Podcast, weil Nina angestellt ist beim Millanton. Genauso wie Nike, die diese uns mit dafür sorgt, dass wir so viele Artikel veröffentlichen momentan, weil Nike momentan die Stimmen- und Statistikenartikel verfasst. Die ist auch angestellt jetzt beim Millanton. Und Mike und ich, wir verdienen auch eine müde Mark, sage ich mal. Damit rechnen uns aber natürlich unsere Arbeitszeit lieber nicht aus. Ihr könnt uns unterstützen mit einem kleinen Dauerauftrag. Wenn ihr euch überlegt, wie viel Geld ihr früher zum Beispiel für das Lesen von Tageszeitungen ausgegeben habt und dabei eigentlich nur schnell die Sportseite aufgeschlagen habt und die halbe, dreiviertel Seite über den FC St. Pauli schnell durchgelesen habt, dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr vielleicht weniger oder eine ähnliche Summe monatlich dem Millanton mit dieser Summe den Millanton unterstützen wollt. Das bietet sich immer ganz gut an. Irgendwas im einstelligen Euro-Bereich bis hin zu 19,10 Euro pro Monat erreicht uns momentan recht oft und das freut uns sehr. Es gibt auch einen PayPal-Button, da müssen wir aber mal überlegen, inwiefern wir sowas umstellen können auf andere Finanzdienstleister, nennt man das so? Transaktionsfinanz
irgendwas? Könnten wir tun, theoretisch, aber nicht mit der Bank, bei der wir momentan sind, leider, wenn du von Vero redest.
Ach so, ja, okay. Ja. Das ist ja gut zu wissen.
Also,
okay, dann
ist auch egal.
Erase the last sentence. Ja, okay. Genau, ist egal, macht noch. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir unterstützt werden. Das motiviert uns sehr und es sorgt auch dafür, dass wir unsere Arbeit noch ein wenig gewissenhafter und vielleicht auch noch ein wenig besser machen können, als wir es jetzt schon tun. Vielen Dank dafür. Und damit schauen wir jetzt in den Redaktionsplan rein, weil wir haben nämlich auch schon wieder total viel vor und ich sehe schon Minute 54 und 50 Sekunden. Wir sind echt schon spät dran. Also, Redaktionsplan. Was haben wir noch vor diese Woche? Es ist jetzt gerade Montagmittag und ich hatte eigentlich im Redaktionschat schon versprochen, dass ich bis Montagmorgen, bis Montagfrüh vor der Lage einen Kommentar zur aktuellen Situation verfasse. Da kommt viel drin vor von dem, was wir schon erzählt haben oder worüber wir schon gesprochen haben. Und langsam wird es aber ganz schön eng, weil ich muss den jetzt irgendwie noch schnell fertig schreiben in meiner Mittagspause, weil ich heute Abend schon wieder den Vorbericht fürs Leverkusen-Spiel schreibe, weil heute Nachmittag 15:30 ist die Pressekonferenz vor dem Leverkusen-Spiel. Ey, englische Wochen, wenn wir uns für Europa qualifizieren, dann müsst ihr uns mehr unterstützen, weil wir kriegen das gar nicht anders hin. Das geht gar nicht. Geht gar nicht anders. Genau, also heute erscheint mit Sicherheit noch dieser Kommentar. Wahrscheinlich zeitgleich vielleicht nicht, aber während ihr diesen Podcast hört, könnt ihr diesen Kommentar lesen und dann Wort für Wort das sozusagen euch das Gleichnis anhören und anlesen. Was haben wir denn noch vor, Mike?
Wir haben schon veröffentlicht das vor dem Spielgespräch. Das hat nämlich Jutta gemacht mit Lara vom Bay Pod, wie auch immer, also BAY Pod. Und das gilt quasi auch schon mit für das Ligaspiel, logischerweise, weil sich das nicht lohnt, das Ganze zweimal aufzunehmen mit ähnlichen Inhalten.
Genau, und dann wird am Dienstag spätabends 20:30 für SpielanalystInnen immer scheiße, weil das bedeutet immer Nachtschicht, wird natürlich ein Spielbericht geschrieben und es wird auch einen Stimmen- und Statistikenartikel geben, dann am Donnerstag und dann richtet sich ja sofort schon wieder der Blick auf Stuttgart auf Samstag, nämlich am Donnerstag ist dann schon wieder Pressekonferenz für das Stuttgart-Spiel. Das heißt, dann erscheint am Freitag ein Vorbericht und vielleicht erscheint dann am Samstag auch noch eine andere Kleinigkeit, die habe ich schon angekündigt. Wir haben noch ein anderes Thema, was wir bespielen wollen. Der Artikel ist quasi fertig. Wir suchen aber nur das Zeitfenster, in dem wir das verkünden können.
Wird immer abgelehnt vom WordPress. Hä, du hast schon zu viel veröffentlicht heute.
Ja, genau. So läuft das nämlich. Genau. So, und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zum wichtigsten Teil, weil damit haben wir die Woche sozusagen, abgesehen von der Lage,
Stopp. Wir haben noch das, logischerweise dann, vor dem Spielgespräch Stuttgart. Das wird nämlich Kalender morgen aufgenommen und dann am Mittwochmorgen veröffentlicht. Das führt Michael mit Sebastian von vfpstr.de.
So. VfBSTR.
Die ReisebüromitarbeiterInnen unter euch wissen natürlich, dass STR der Dreilettercode für den Stuttgarter Flughafen ist. So.
Ah ja. Okay.
Klar.
Das ist mir natürlich alle. Und dann ist natürlich heute Montag, jetzt deswegen müssen wir jetzt auch schnell beenden, weil es ist ja Deadline Day bekanntermaßen.
Oh Gott, stimmt.
Genau. Wie sehr rechnet ihr denn damit, dass noch was kommt?
Auf einer Skala von 0 bis 100?
Ja.
0.
1. Und Bornemann hört das jetzt und lacht sich kaputt.
Ja, genau. Und für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass noch jemand geht? Oh, wir haben uns gar nicht über Dabo unterhalten. Eieieiei, Leute, das ist uns ja komplett durchgerutscht.
Ich habe ja schon einen tränentriefenden Artikel gestern veröffentlicht, von daher.
Also wir befassen uns erstmal damit, könnte noch jemand gehen? Ihr könnt alle gehen.
Außer Bubu. Ich glaube nicht. Also es würde mich sehr überraschen, sage ich mal so. Vielleicht haben wir noch irgendjemanden, der mehr Spielpraxis will und sich deswegen nochmal verleihen lässt oder so, aber dann eher aus der sogenannten zweiten Reihe, also was wie Regalstrand, der ja inzwischen weg ist. Sowas würde ich mir vorstellen, dass, keine Ahnung, Nick Schmidt, Marvin Schmitz oder sowas, dass die vielleicht nochmal verliehen werden. Aber ich glaube nicht, dass aus dem Stamm des Profikaders noch jemand geht.
Halte ich auch irgendwie für unwahrscheinlich. Ich glaube, das würde auch irgendwie jetzt, wenn das würde voll viel durcheinander bringen, wenn man morgen noch ein Spiel hat.
Das stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Und es wäre natürlich, wird natürlich auch richtig wehtun, wenn jetzt einer von den, aus dem Stamm, sagen wir mal, aus den 15, 16 Leuten, die regelmäßig spielen, noch jemand wechselt. Ich könnte mir vorstellen, ich hoffe fast ein bisschen, dass Finn Stevens noch wechselt.
Ja.
Dass der endlich mal wieder ins Spielen kommt, weil der, das ist echt schon, es ist schon schade, wie sich da die letzten 1,5 Jahre bei ihm, genau, wie wenig Spielzeit er hatte. Und wie dadurch, dass er dann auch nicht in der U23 spielen kann, dann da auch keine Spielpraxis hat. Da würde ich mir für ihn persönlich schon wünschen, dass er da irgendwie so, ja, so wie Scott Banks oder wie Erik Oistrand dann irgendwo hingeht, weil es auf der Position ja auch nicht ganz so viel Bedarf gibt. Möglich ist auch, dass durch den Neuzugang, durch Taichi Hara, dass dadurch im Angriff sich die Situation vielleicht ein bisschen geändert hat für den einen oder den anderen. Ich denke da zum Beispiel an Abdoulaye Cissé, der sich mit Sicherheit ausrechnet, okay, wenn Hara jetzt in Kader kommt, dann muss ja irgendwer den Kaderplatz freimachen. Und wenn Andreas Untonji dann irgendwann in Kader kommt, dann muss noch ein Platz frei werden. Dann könnte es langsam eng werden mit Spielzeit. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass bei Cissé, dem tut Spielzeit richtig gut wahrscheinlich. Aber es ist nur meine Sicht von außen sozusagen. Aber da möchte ich nicht, zumindest nicht ausschließen, dass da noch was passiert. So würde ich es eher formulieren. Und sonst, ja, genau. Also jeder Spieler, der Stammspieler ist, der jetzt noch wechseln würde, das wäre schon ganz schön bitter. Und damit kommen wir aber zu Dapo. Nicht, weil wir über Stammspieler gesprochen haben, sondern weil wir über kürzliche Wechsel gesprochen haben. Ich schiebe das Thema hier jetzt einfach ein. Und auch wenn wir schon Artikel drüber geschrieben haben, ist das da doch ein Thema, was man auch gemerkt hat, was viele Menschen auch bewegt, dass Dapo Afolayan jetzt gewechselt ist zu Blackburn, dort einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hat, also auch gar nicht lange Laufzeit. Übrigens, irgendwo auf irgendeiner App wurde vermeldet 2,4 Millionen Euro Ablöse, was ich für total unwahrscheinlich halte.
Also,
das hat mich jetzt auch überrascht.
Glückwunsch, Andreas Baumann. Sehr gut verhandelt, würde ich sagen.
Genau. Aber Dapo ist weg. Wie sehr, Nina, tut es dir weh, dass Dapo geht? Oder tut es überhaupt nicht weh und du sagst, endlich ist der weg?
Also, ich habe es irgendwie kommen sehen und es hat mich jetzt nicht überrascht. Aber natürlich ist das schade. Also, ich mochte den schon ganz gerne und war schon, also. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie ein bisschen neutral dem gegenüber, weil ich es einfach erwartet habe. Und ja, für ihn ist es, glaube ich, einfach gut. Also für ihn ist es einfach gut, dass er jetzt irgendwie hoffentlich dann da auch viel und gute Spielzeit kriegt und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube einfach, dass er und Blessin einfach nicht so, es hat einfach nicht so gut gepasst, glaube ich, also.
Mhm.
Ja.
Ja, das ist spannend, ne? Also das ist natürlich auch das, was dann so in den Kommentaren so zu dem Transfer auch total dominiert, neben der Dankbarkeit dafür, dass er einer der Spieler ist, mit denen der FC St. Pauli oder dank denen der FC St. Pauli aufgestiegen ist, muss man ja auch sagen, dass dieser öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen Dapo und Blessin, dass das schon irgendwie drin war. Wobei, wenn ich jetzt mich selber reden höre und sage, öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen den beiden, ganz so hart war es natürlich nicht. Aber es ist so gewesen, dass beide auf Nachfrage von Medien auch Antwort gegeben haben und das nicht zur Deeskalation beigetragen hat. So möchte ich das mal sagen. Inwiefern das dann ein Konflikt war oder einfach die Feststellung, dass Blessin sagte, Dapo, mir reicht dein Defensivverhalten nicht. Und Dapo sagte, ja, aber ich bin offensiv so gut, das kannst du aushalten, so ungefähr. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Also vielleicht war es auch gar nicht so ein Konflikt, sondern man hat einfach gesagt, ja, wir sehen das irgendwie anders und fertig. Aber es wirkte von außen, muss man schon sagen, es wirkte von außen betrachtet nicht richtig cool. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das, egal ob man sich da nun auf eine Seite schlägt oder neutral ist, so wie wir als Millanton das natürlich sind in diesem Fall. Nein, das meine ich ernst, das meine ich übrigens ernst, auch wenn da jetzt ein leichter Schmunzler mit drin war vielleicht. Ich meine das wirklich ernst, wir haben uns bei diesem Thema Dapo und Blessin größte Mühe gegeben, das so neutral wie möglich irgendwie zu beleuchten.
Das ist übrigens tatsächlich ja spannend, ne? Weil in dem Moment, wo du das tust, und ich würde auch sagen, das haben wir getan, kriegst du halt von beiden Seiten aufs Maul. Ne? Das ist eigentlich das Lustige, dass wir da so wirklich, ich will nicht sagen, zwischen den Fronten zerrieben wurden, weil das können wir auch aushalten. Aber auch wenn man jetzt zu dem Thema die Kommentare liest, es ist wirklich, also klar, viele sagen, ach Mensch, schade, alles Gute für die Zukunft, ähnlich wie Nina das eben auch formuliert hat. Aber es gibt halt wirklich von beiden Seiten auch mit der brachialen Schaufel über den Kopf gezogen mit alles Scheiße vom Blessin, er ist schuld, bla bla bla, der soll weg. Und genauso gibt es halt auch die andere Seite, die sagt, Dapo, der hat alles kaputt gemacht und der ist selber schuld und seine Kommentare, bla bla bla, auch alles Scheiße. Also so ein bisschen dieses gesunde Maß, dieses, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch viel grau und vielleicht haben beide Seiten ihren Teil dazu beigetragen, so dass
vielleicht auch nicht statt. Kann auch sein, ja. Muss man ja auch sagen, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das, was öffentlich ankommt, auch ein ganz anderes Ding als das, was intern los gewesen ist. Ne?
Und genau das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so wie du das gerade geschildert hast mit vielleicht, die haben beide auf Nachfrage von Medien reagiert. Vielleicht ist das ja im Innenverhältnis völlig okay und beide sind ganz gut miteinander ausgekommen. Wenn du aber das gleiche Spielchen mit, ich sag mal, 99% der anderen handelnden Personen im Profi-Business gemacht hättest, da ist es halt inzwischen so, dass sowohl Spieler als auch Trainer einfach, ich sag mal, anders reagieren. Und dieses anders ist halt sehr viel geschliffener im Sinne von auch langweiliger und einfach durch die üblichen Medienschulungen durchgeprügelt, bloß nicht irgendwie polarisieren, bloß nichts sagen, was irgendwie anecken kann, was vielleicht auch mal für Diskussionen sorgt, sondern am besten immer solche Fragen mit, nee, er ist mein Trainer, er entscheidet und auf Trainerseite dann, nee, super wichtig für einen Kader, der wird seine Spielpraxis bekommen, wird sowas halt wegmoderiert und es kommt gar nicht zur Diskussion. Und wir beschweren uns ja eigentlich als Öffentlichkeit immer darüber, dass alle Interviews immer so nichts sagen und langweilig sind. Und die beiden haben das jetzt, und das meine ich auch ganz wertfrei, beide anders gemacht. Und ja, ist halt auch wieder nicht richtig.
Ja, ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es wird damit auf jeden Fall viel berichtet darüber. Deswegen regt man sich in der oder stört man sich in der Öffentlichkeit vielleicht auch immer daran, dass man so glatt geschliffene Antworten bekommt, weil da eben nichts Interessantes bei ist. Das kann man auf jeden Fall sagen, das letzte, ja, muss man ja schon sagen, das letzte Jahr, die Geschichte von Dapo Afolayan im letzten Jahr beim FC St. Pauli ist auf jeden Fall vieles gewesen, aber oder vieles nicht gewesen, aber auf jeden Fall nicht langweilig. Habe ich jetzt schon wieder komisch formuliert. Hm. Ist ja auch egal. Lieber Dapo, wir sind uns ziemlich sicher, dass du diesen Podcast nicht hörst, aber falls, dann möchten wir dir hier auch an dieser Stelle alles Gute wünschen. Bedanken uns bei dir für drei wirklich tolle Jahre, aufregende Jahre, auch wenn das letzte Jahr jetzt vielleicht für dich persönlich nicht so toll war. Wir haben dich immer sehr, sehr gern im Trikot des FC St. Pauli gesehen. Wir hatten dich sehr, sehr gern bei uns im Podcast zu Gast und haben da einen Menschen kennengelernt, der ganz anders Fußballprofi geworden ist als viele seiner Mitspieler und wahrscheinlich auch dadurch einfach eine andere Sicht auf Dinge hat. Und wir wünschen dir alles Gute.
Und ja, wenn wir den Pokal gewinnen, bist auch du ein Pokalgewinner. Das ist so.
Hat er einen Elfmeter geschossen? Er hat gegen Hoffenheim hat er gespielt. Ich erinnere mich, da hat er richtig gut gespielt. Das war sein bestes Spiel, sein bestes Saisonspiel. Ja, ja, der hat gegen Norderstedt hat er gespielt, aber ich weiß nicht, ob er einen Elfmeter geschossen hat. Gegen Norderstedt hat er gespielt und das sorgte dafür, dass mein Handy glühte mit Nachrichten, die gesagt haben, die sich über Dapo aufgeregt haben. Familienmitglieder von dir, Mike, waren da sehr aktiv.
Das muss ich Sabine nochmal sagen, dass sie dich während des Spiels nicht immer vollschwallern soll. Ich gucke jetzt gerade nochmal in die Aufstellung. Da vollschwallern. Stand, er ist in der 60. Minute eingewechselt für Huntunji, ja. Mhm. Und hat er denn einen Elfmeter geschossen? Warte.
Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt. Er hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, mit seiner Leistung, mindestens gegen Hoffenheim, und da fand ich sie richtig gut, dass der FC St. Pauli überhaupt hier jetzt im Viertelfinale spielt morgen. Das heißt, wenn wir den Pokal, dann die Reise nach Europa nächstes Jahr, da haben wir ihm im Herzen dabei. So kann man es, glaube ich, sagen.
Ja, wenn wir dann im Finale spielen, dann laden wir ihn auf Millantonkosten ein. So.
Oh, stell dir das mal vor. Das machen wir wirklich. Ja. Wenn wir dann im Euroleague-Finale unterwegs sind. Wo ist das Euroleague-Finale nächstes Jahr? Fang schon mal an. Wir müssen schon mal sparen. Leute, unterstützt uns. Genau. Und während Mike das wegtippt, Nina, kannst du nochmal schöne letzte Worte an irgendwas richten? An alle, die zuhören oder an Dapo oder weiß ich auch nicht.
Boah, das ist jetzt wirklich schwer.
Ja, ich tue mich damit auch schwer. Ich versuche hier die ganze Zeit das Ding abzumoderieren, aber jetzt habe ich Mike schon wieder mit dem Auftrag versehen.
Euroleague. Das ist so langweilig. Wir spielen in Frankfurt nächstes Jahr das Finale. Ach. Bamble Cup. So. Naja. Lass uns das beenden jetzt hier.
Gut. Ja, Nina macht es.
Also morgen Pokal. Das lief ja jetzt immer besser, ne? Und das gewinnen wir auch morgen gegen scheiß Leverkusen. Und alle, die hinfahren, macht euch ready, ölt eure Stimmen, schont euch heute genug. Und dann hauen wir die weg, singen die an die Wand und dann haben die keine Chance.
Montag, 7 Uhr, Sondersendung. So, bis dann.
Tschüss, ja. Viel Spaß noch am Deadline Day.